Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Gerhard Binder. Ich bin mit meiner lieben Frau da. Ich war schon, denke ich, vor 2 Jahren mal auch so in den ersten Wochen des Jahres. Vielen Dank. Es ist immer eine große Herausforderung, wenn man sich selbst prüfen darf, was einem wichtig ist und was einen so beschäftigt. Und wie schon gebetet wurde, dieses Jahr hat mit sehr viel, sage ich mal so, mit sehr vielem begonnen, was wir nicht so gut einordnen können. Und es hat mich so erinnert an meine Zeit in Siebenbürgen. Ich bin auch ein Siebenbürger Sachse, was nicht zu verhören ist an meinem Akzent. Aber ich denke, ihr seid gewohnt. Es ist die Zeit der Umwälzungen. Es geht so vieles und wir wissen nicht, in welche Richtung es geht. Ich dachte an einen Text für heute. Es ist noch Anfang des Jahres und wir stehen vor einem Jahr und wir wissen nicht, wie es wird. Ich sprach gestern mit meinem Sohn, der macht ein Außensemester in Athen und wir planten so, was er vorhat und fiel es so auf, dass man rechnet immer mit dem Besten, dass es gut wird. Und das möchte ich sagen, es ist auch meine Absicht, dass wir wirklich eins wissen, dass für uns nur das Beste vorbereitet ist, dass wir auf das Beste hoffen und wir wünschen uns dieses auch. Aber wir sehen, dass es nicht immer so ist. Wir wissen, es liegt sehr vieles, sage ich mal so, es wird sehr vieles schön geredet. Und es ist manchmal gut, wenn man sich eine realistische Sicht erlaubt, eine realistische Sicht tut. Ich habe, weil jetzt die Rede war über diesen Konflikt in Frankreich, habe ich mir ein Zitat von einer, da ist eine Ayan Hirsi Ali, eine Islamkritikerin aus Holland, sie ist aus Somalia. Und die hat eine sehr gute Sicht und eine klare Sicht über den Islam. Und mir hat ihre Stellung zu der ganzen Geschichte gefallen. Ich lese euch nur ein Zitat vor. In den 70er Jahren von einem pakistanischen General Malik, also er ist ein General in Pakistan gewesen, und der sagte, weil Gott Allah selbst jedes Wort im Koran geschaffen hat, sind die Regeln des Krieges im Koran von höherem Gewicht als die Regeln, die von Sterblichen aufgestellt werden. In Malikis Analyse der Strategie des Koran ist das Zentrum des Konflikts die menschliche Seele und nicht irgendein psychisches Schlachtfeld. Der Schlüssel zum Sieg, so habe es Allah durch die militärischen Aktionen des Propheten Mohammed gelehrt, sei es, die Seele des Feindes zu treffen. Und der beste Weg ist der Terror. Terror, so schreibt Malik, ist der Punkt, an dem sich die Mittel und das Ziel treffen. Terror, ergänzt er, ist nicht das Mittel, um den Feind eine Entscheidung aufzuzwingen. Er ist die Entscheidung selbst. Mit anderen Worten, es geht im Islam um eine Weltsicht, die sie uns auf, ich will mal so, verlangen, dass wir genau dieselbe Sicht haben, was den Islam und den Koran betrifft. Man kann nicht umgehen mit einer, sage ich mal so, einer anderen Sicht. Und ich denke, das wird uns noch viel zu schaffen machen. Wir sehen, von vielen Seiten ist die Toleranz sehr intolerant geworden. Es ist nicht nur der Islam, von vielen Seiten, das haben wir selbst mitgekriegt. Ich habe weise auf einen schönen Vortrag von Wolfgang Nestvogel hin über die Intoleranz der Toleranten. Sehr interessant, was da alles auf uns zukommt, auch als Christen. Und Geschwister, wenn wir so dieses alles sehen, so fragen wir uns auch, was wird dieses Jahr bringen? Wir wissen nicht, was es bringt. Aber dieses letzte Lied, was wir gesungen haben, hat mich sehr beeindruckt. Zwischen Himmel und Erde, da ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. Ist es uns bewusst, dass wir in dieser Zwischenzeit leben. Und meine Gedanken gingen für den heutigen Vormittag Eine Geschichte, die wir in der Bibel finden, vielleicht kurz ein bisschen Einleitung dazu. Es war das Volk Israel 430 Jahre in Ägypten in Gefangenschaft. Und dann kam der Moment, wo die Rettung geschehen sollte, wo der Herr eine Rettung geplant hatte. Es wird von dem Haus der Knechtschaft gesprochen, von der Sklaverei. Sie mussten schwer und hart arbeiten und sie wurden bedrückt und verachtet. Das können wir uns gut vorstellen, wenn wir so sehen, wie auch heutzutage Juden verachtet und gedrückt werden. Warum auch immer. Es ist nicht normal, dass dieses Volk so einen Hass verspüren muss von der ganzen Welt. Und dann kam die Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt. Es ging los, 2 Mose 12, wo der Engel des Herrn, wo Gott die Erstgeburt schlug. Und der Pharao sagte, geht, und sie gehen. Und dann, Kapitel 14, sehen wir, wie dieser ganze Zug, man rechnet mit 2 Millionen Fußvolk, was da unterwegs ist. Da plötzlich führt der Herr sie durch diese Wolke, führt er sie an das Meer. Links ein Berg, 14 Vers 2, spricht zu den Kindern Israel, dass sie umkehren und sich lagern vor Pi-Hachirot zwischen Migdol und dem Meer. Vor Baal-Zephon, ihm gegenüber sollt ihr euch am Meer lagern. Berg links, Berg rechts, vor ihnen Meer, hinter ihnen die Ägypten. Sie sind in der Falle. Und dann singen sie im Kapitel 15 das Loblied, weil der Herr sie mit mächtiger Hand hindurchgeführt hat. Ich frage die Kinder in der Kinderschule, wenn ich diese Geschichte erzähle, wo würdest du sein? Würdest du im Lager der Kinder Israel sein, als der Pharao von hinten kommt und keine Aussicht auf Rettung war? Da würde ich nicht dort sein. Ich habe Angst. Aber wie gerne wäre ich auf der anderen Seite, weil ich einen Grund habe, zu loben und zu preisen. Und das tun sie. Miriam singt dieses wunderschöne Lied, das Lied des Mose, wo dieser Text geschrieben wird von der Realität des Geschehens. Sie kommen weiter und sie haben Hunger, Kapitel 16. Und Mose betet und sagt, ich habe gehört, sagt der Herr, rede zu ihnen, zwischen den zwei Abenden werdet ihr Fleisch essen. Der Herr lässt Fleisch, lässt Wachteln vom Himmel fallen, warum auch immer, weil er es befiehlt und sie haben Durst und er schlägt den Felsen und sie trinken. Sie erleben die Realität Gottes Schritt für Schritt. Es ist wirklich ein Begleiten des Herrn. Sie erleben die mächtige Hand Gottes. Dann haben sie Durst, Kapitel 17, und der Herr sprach, gehe hin vor dem Volk, nimm mit dir den Ältesten Israels und deinen Stab, wo du den Strom geschlagen hast, nimm in deine Hand und gehe hin, siehe, ich will da selbst vor dir stehen, auf dem Felsen am Horeb, ja, danke schön, 17, Vers 5, und du sollst auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus demselben herauskommen, dass das Volk trinke, und Mose tat, wie der Herr den Ältesten Israels befohlen hatte. Kapitel 19, Vers 4. Und ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Was sind das für Erfolgsgeschichten? Was muss das gewesen sein, die Gegenwart des Herrn so lebendig vor Augen zu haben? Alles geht gut, sage ich mal so, bis zu Kapitel 33, oder besser gesagt Kapitel 32, als der Herr Mose auf den Berg Sinai ruft und er mit ihm spricht und er gibt ihm das Wertvollste, was Gott einem Volk geben kann. Er gibt dem Volk das Gesetz, er gibt ihnen die Regeln, nach denen sie gut zusammenleben können. Und dann lesen wir Kapitel 32, Vers 23, plötzlich einen Vers. Da heißt es, du kennst das Volk, dass es im Bösen ist Und sie sprachen zu mir, mache uns einen Gott. Aber schon vorher muss es da irgendwo stehen. Entschuldigung. Lass mal diesen Aaron sprach, mein Herr, lasse seinen Zorn nicht ergrimmen. Du weißt, dass dieses Volk böse ist. Plötzlich geschieht Folgendes. Mose ist in der Gegenwart des Herrn. Und unten das Volk, das kann es nicht aushalten, diese paar Tage ohne die Realität Gottes. Und sie schreien zu Aaron, mache uns einen Gott. Und dieser Synchronismus, dieser selbstgemachte Gott, den sie da in diesem goldenen Kalb schaffen, der ist eine große Sünde gegen Gott. Und jetzt vielleicht 2 Mose 33, Vers 2, ist eine Weggabelung des Volkes Israel. Dort heißt es, und ich werde einen Engel vor dir her senden und vertreiben die Kanaaniter, die Amoriter und die Hethiter und die Perisiter, die Heviter und die Jebusiter, Vers 3, in ein Land, das von Milch und Honig fließt, denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen, denn du bist ein hartnäckiges Volk, dass ich dich nicht vernichte auf dem Wege. Und diese Weggabelung, die es hier so im Volke Gottes gibt, die sehe ich auch heutzutage noch. Gerade ein hartnäckiges Volk braucht eine unerschöpfliche Gnade und Geduld Gottes. Diese Geschichte zeigt uns jetzt eine wunderschöne Seite von Mose, dem Mann Gottes, wie er Gott liebte und wie er mit ihm lebte. Und gleichzeitig möchte ich uns heute einen Spiegel und auch mir einen Spiegel vor die Augen halten und möchte uns fragen, wie sieht es aus mit dir, wie sieht es aus mit mir? Haben wir nicht alle unsere Träume, haben wir nicht alle unseren Blick und möchten in das verheißene Land kommen? Ich habe oft gesehen und habe auch im Zuge dieser Predigt recherchiert, dass dieses eine, leider gerade im Westen, eine Tatsache ist, dass viele Kinder, auch kindergläubiger Eltern, sie stehen an dieser Weggabelung. Ja, ich will in das verheißene Land, aber ich will ohne Gott. Wenn man dieses genau beobachtet, das findet man in der Musikszene, einige Beispiele, die sehr beeindruckend sind. Jessica Simpson, eine Sängerin, vielleicht die Jugend kennt diese, ich muss jetzt ein paar Namen nennen, ich habe mich da auch ein bisschen reingelesen. Ihr Vater war Baptistenprediger. Sie ging und sang auch im Kinderchor. Und dann, als es gut ging, ließ sie Gott beiseite. Ein Alice Cooper, ein Gitarrist, der eine eigene Band hatte, auch hat auch in seiner Jugendzeit unter dem Prediger in der Gemeinde zugehört. Auch jetzt wird noch von ihm gesagt, dass er ja doch noch an Gott glaubt, dass er Gott sucht. Jennifer Knapp, eine Frau, die auch sehr viel Musik gemacht hat und sie zum Christentum eine Christin war, und dann verließ sie den Weg und ging alleine. Bekannte Katy Perry ist auch in einer charismatischen Gemeinde groß geworden und ist sie eine sehr berühmte Sängerin, aber will nichts mehr vom Glauben wissen. Sie geht diesen Weg ihrer Träume ohne Gott. Oder jetzt in den Medien von Elvis Presley, dachte ich auch, er wäre 80 Jahre geworden, wenn er denn gelebt hätte. Der fing auch in einem Chor an, in einer Gemeinde zu singen und hörte da die Botschaft. Ich habe zwei CDs mit Gospels von Elvis Presley singt sehr schön, ein sehr begnadeter Mensch. Alle haben diesen Weg mit Gott angefangen und sie endeten erbärmlich. Du kannst in das verheißene Land auch ohne Gott. Und weißt du, Gott ist ein Gentleman. Wenn du nicht willst mit ihm, dann lässt er dich gehen. Die Tatsache ist, du wirst ein Star auf der Weltbühne, aber ein Bettler um geistliche Erfüllung. Heute sind wir so ein bisschen in der Musikwelt unterwegs. Es ist nicht unbedingt mein Milieu, aber um der Vollkommenheit willen habe ich mir noch weiter ein bisschen Gedanken gemacht. Wie ist es dann am Ziel, wenn du dann in das verheißene Land angekommen bist? Egal, wie du dahin gekommen bist. Ob du früher mit Gott gelebt hast oder ob du ohne Gott gelebt hast. Da sehen wir die Reichen und die Berühmten. Und wir stellen fest, als sie dann in dem verheißenen Land waren, ohne Gott, dann beginnen sie so zu leben, wie sie den Weg begonnen haben. Wir sprachen von Elvis Presley, 42 Jahren gestorben wegen Drogen. Michael Jackson, 50 Jahren an Drogen gestorben. Whitney Houston, sie hat tot in der Badewanne an einer Überdosis Drogen. Amy Winehouse, 27, sie wurde tot aufgefunden an einer Alkoholvergiftung, hat auch ein elendes Leben. Einige, die sie kennen, kennen sie. Die Jugend weiß bestimmt, wen ich meine. 27 Jahre alt. Jimi Hendrix, 27 Jahren. Und dann habe ich heute eine Liste gefunden, die habe ich noch nie gewusst, dass es sie gibt. Es gibt auf Wikipedia einen sogenannten Club 27. Und jetzt, wenn man hier so runterscrollt, dann sieht man hier erstens einmal diese berühmten, ja, von Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain von Nirvana und so weiter. Und jetzt kommt eine Liste von 33 Sängern, die alle sehr berühmt sind. Manche haben Eintracht, manche nicht. Ich habe sie gezählt, es sind ungefähr 33. Wisst ihr, was diese alle gemeinsam haben? Dass sie alle mit 27 gestorben sind. An allem. Es steht auch immer, guck mal, Suizid, Drogen, Verkehrsunfall. Alle waren sie 27 Jahre alt und alle waren nach diesem Erstick, guck mal, da kann man legen, erwürgt und wie sie alle hießen, Zappa, das sind alles Musiker und die mit der Musik zu tun hatten. Es gibt da noch ein Zitat. Das wurde aus Statistiken so zusammengestellt. Dieser Kurt Cobain sagte: Live fast, love hard, die young. Lebe schnell, liebe hart und stirb jung. Es ist vielleicht einige, die wissen das, oder besser gesagt, es ist vielleicht nicht unbekannt. Aber ich will jetzt nur, Dankeschön, es ist gut, wir können Sie zu Hause nochmal nachgucken. Es ist traurig genug, das zu wissen. Aber ich frage jetzt, hatten diese Leute nicht zu messen? Sie hatten sehr wohl genug zu messen. Und sie hatten wann und wie viel sie wollten, konnten sie jederzeit essen und konnten leben, so gut sie es konnten. Aber etwas fehlte ihnen. Die Drogen, sie rauben dir den Verstand und sie entführen dich in Welten, die für Augenblicke sensationell sind. Sie entführen dich in eine Welt der Hoffnungslosigkeit und der Illusion. Geschwister, ich habe das jetzt als ein krasses Beispiel genommen, weil wir das auch kennen. Wir haben Kinder, die einen Weg einschlagen und sagen, ja, ich will meinen Traum ausleben, aber ohne Gott. Und wie wir schon gesehen haben, niemand kann dir die Sicherheit geben. Niemand kann dir die Sicherheit geben. Ja, du kannst ein Leben, Gott ist ein Gentleman, wie ich schon sagte, du kannst in dieses Land auch ohne Gott kommen. aber du wirst in diesem Land ohne Gott wirst du eine Leere verspüren. Und diese Leere kann nur der Herr füllen. Und wir sehen das immer wieder, immer wieder. Nicht allen, ich will jetzt sagen, nicht, dass alle Stars so enden, aber es ist übermäßig viele. Und wir lesen es immer wieder lesen wir es. Kommen zurück zu unserem Text. Was tut Mose, als der Herr sagt, ich gehe nicht mit? Wenn ihr so lebt, gehe ich nicht mit. Und ich frage mich, ist das nicht eine Frage, die wir uns auch am Anfang dieses Jahres stellen sollen? Herr, gehst du mit? Ich weiß, vor Jahren habe ich mal auch eine Predigt gehalten über die Geschichte des Herrn Jesus als 12-Jähriger im Tempel, wo das Elternpaar der Meinung war, er ist dabei. Und sie gingen. Und dann stellen sie fest, er ist nicht da. Eine schöne Anwendung auf uns. Gehen wir vielleicht auch so in der Meinung, dass er dabei ist? Bist du dir sicher, dass du in deinem Leben mit der Gegenwart des Herrn rechnest, dass er da ist, dass er mit dir geht? Der Herr sagt, ich werde einen Engel vor dir her senden und vertreiben die Kanaaniter. Ich gehe nicht mit, aber ein Engel geht mit. Und wir sehen, dass der Mose das nicht akzeptiert. Wir lernen das von Mose, wie er sich verhält. Als erstes vielleicht ein paar Lektionen aus diesem Verhalten Mose. Prüfe dein Selbstvertrauen. Verlass dich nicht auf dich selbst. In Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Verlass dich nicht auf dich selbst. Ich weiß, das ist heutzutage nicht jedermanns Sache, dass man zugibt, ich kann nicht. Man will stolz zeigen, ich kann es. Und man spricht, ich glaube an mich selbst, ich glaube an dich. Schwester, der Herr sagt, vertraue nicht auf dich selbst. Erkenne ihn auf all deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Erkenne ihn auf all deinen Wegen bedeutet, siehe, es gibt Probleme auf dem Weg. Siehe, es gibt Abenteuer. Siehe, es gibt Stationen, wo du ihn erkennen sollst, weil es nicht mehr weitergeht, so wie du willst. Das mussten die Kinder Israel in der Wüste lernen und wir auch. In Kapitel 33, Vers 5 sagt der Herr, denn der Herr hat zu Mose gesagt, sprich zu den Kindern Israel, ihr seid ein hartnäckiges Volk. Zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Und die Elberfelder Übersetzung ist sehr interessant, weil hartnäckig. Aber es gibt auch die Luther hat das, die Lutherbibel, die schreibt halsstarrig, hartneck, die Engländer sagen zum Nacken neck, aber halsstarrig, Luther, ja? Der Luther sagt halsstarrig, das heißt, ihr habt einen starren Hals und wollt euch nicht beugen. Und diese Lektion mussten sie lernen, dass sie ein hartnäckiges Volk sind. Erstens, wie ich schon gesagt habe, prüfe dein Selbstvertrauen, verlass dich nicht auf dich selbst. Als zweites, einen zweiten Punkt, eine zweite Lektion, die ich empfehlen würde, suche keine Alternative, suche keine anderen Wege. Wir suchen dann sehr gerne Abkürzungen. Sie bringen uns schneller ans Ziel, über einen anderen Weg. Was tun wir nicht alles, um an unser Ziel zu kommen? Wir versuchen es, ohne Gott schnell ans Ziel zu kommen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Denken wir nur an die ganze Welt der Bestechung, der Lügen. Es gibt so viele Abkürzungen, wo man ganz schnell an ein Ziel kommen kann. Aber die Sache ist, man tut das alles ohne Gott. Und der Herr, der geht nicht mit. Du gehst dann dieses Stück alleine. Ich denke, wir sehen hier, dass Mose hier dem Volk sagt, er nahm Vers 7, 33 Vers 7, und Mose nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers, fern vom Lager, und nannte es Zelt der Zusammenkunft. Elberfelder sagt sehr schön dieses Wort, er schlug es sich. Es gefällt mir dieser Ausdruck. Er hat dieses Zelt für sich aufgeschlagen außerhalb des Lagers. Und in diesem Lied, was wir gesungen haben, zwischen Himmel und Erde leiden wir an Zerrissenheit auf dem Weg zu dir in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg und du selbst bist die Brücke und der Weg. Schwester, sind wir bereit, diesen Weg zu gehen? Sind wir bereit, außerhalb des Lagers diesen Ort zu suchen, wo wir Gott begegnen? Keine Abkürzungen, nicht auf sich selbst vertrauen und vielleicht auch dieses, was ich vorher gesagt hatte, werde nicht stur und dickköpfig. Halsstarrig waren sie, ja. Und so manche, der setzt sich in den Kopf und sagt, das ist mein Plan. Und dann singt man das Lied, Jesu, geh voran. Ich so, Herr, ich gehe voran auf der Lebensbahn und du mögest nicht verweilen, mir getreulich nachzueilen. Leider ist das oft so. Und wir haben ganz genaue Pläne, wie das ablaufen muss. Und für die Predigt mache ich auch gerne PowerPoints, aber ich habe ein bisschen Respekt vor den PowerPoints, weil ich muss mich dann sehr, sehr dran halten und manchmal ändert es sich, weil du weißt nie, wo der Herr dir einen Schwerpunkt tut und sagt, gehst jetzt diesen Weg, weil das ist jetzt wichtiger. Und deshalb müsst ihr einfach euren Verstand anstrengen ohne Bilder. Sturm, Dickköpfigkeit ist schon ein Problem in unserer Zeit. Die Endzeit wird charakterisiert in Römer 1, darum hat Gott sie auch dahingegeben in den Gelüsten ihres Herzens. Er hat sie dahingegeben. Tut so nach eurem dicken Kopf, macht so, wie ihr denkt. Geht alleine. Und dann sehen wir hier einen Mose, der eintritt. Und das hat mich so beeindruckt. Ich möchte jetzt diese Verse hier auch lesen. Lass uns ein paar Verse, vielleicht 2 Mose 33, Vers 12. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Und du hast doch gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast auch Gnade gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich doch deinen Weg wissen, dass ich dich erkenne, damit ich Gnade finde in deinen Augen und sieh, dass diese Nation dein Volk ist. Und er sprach, mein Angesicht wird mitgehen und ich werde dir Ruhe geben. Und er spricht zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht von hinnen hinauf. Und woran soll ich denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen? Ich und dein Volk, nicht daran, dass du mit uns gehst und wir ausgesondert werden, ich und dein Volk aus jedem Volk, das auf der Erde ist. Und der Herr sprach zu Mose, auch dieses, was du gesagt hast, werde ich tun, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Lass mich doch, er sprach, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ich finde dieses Gespräch des Mose als so schön. Dieser Mose, der wagt es, dem ewigen Gott zu erinnern und sagen, streiche mich aus dem Buch des Lebens, aber du hast dich verbürgt, mit uns zu gehen. Und er tritt hier als ein Hohepriester auf. Und er sagt, Herr, lass dieses Volk nicht, es ist dein Volk. Und du sollst mitgehen. Wenn du nicht mitgehst, dann gehe ich nicht. Und dieser Wunsch ist für mich auch so ein Gebet, so etwas Schönes. Zwischen Himmel und Erde stehen wir und wir treten in diesen Riss mit dir, haben wir gesungen. Wie können wir diesen Riss ausfüllen? Diese Zwischenzeit zwischen dem Himmel, dem Traum, den wir verwirklichen wollen, und dieser Erde, dieser Wüste. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht im Traumland angekommen. Aber wie kommen wir dahin? Und ich finde, gerade dieses Lied, sage ich mal so, hat mir eine Antwort gegeben. Wie kommen wir dahin? Wie aus dem Nichts beginnt Mose plötzlich zu sagen, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ja, wir sprechen ja jetzt über was ganz anderes. Wir sprechen jetzt, wie kommen wir ins verheißene Land? Und Mose, der ist so verliebt von der Herrlichkeit Gottes, dass er sagte, in dieser Situation hilft nur eins, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist mir nie so aufgefallen. Auch dieses, was du gesagt hast, werde ich tun, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Gnade gefunden. Wie ist die Gnade uns offenbar geworden in dieser Wüste? Wie schaffen wir es, an dieses Ziel zu kommen? Und ihr ahnt es schon. In dieser Zwischenzeit gibt es einen Ort, wo jemand in die Wüste herabkam. In dieser Zwischenzeit, du machst Himmel und Erde einmal neu. Also die zweite Strophe heißt, in dieser Zwischenzeit zwischen Himmel und Erde ist ein Steg und du selbst bist die Brücke und der Weg. Er ist die Brücke und der Weg. Und ich liebe dieses so. Ich liebe dieses so, diese Botschaft, dass es da ein ich habe mal kurz reingehört in die letzten zwei Predigten, die ihr hattet hier, dass ich auch wusste, was dran war. Da sprach der Johann über Tarseo. Sei guten Mutes. Diese Verheißung, die wir in der Bibel haben. Sei guten Mutes, muss uns nicht zugerufen werden, wenn es uns gut geht. Sei guten Mutes hat immer einen Wüstenhintergrund, hat immer eine Not im Hintergrund. Geschwister, dieses ist die Verheißung, die wir dieses Jahr haben. Tarseo, sei guten Mutes. Lass mich durch deine Herrlichkeit sehen. Und jetzt zeigt sich der Herr in seiner Herrlichkeit. Ich werde alle meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Aber du wirst nicht aushalten. Wenn ich meine Güte an dir vorüberziehe, dann wirst du sterben. Aber ich mache einen Riss in den Felsen. Da verstecke ich dich in diesem Riss. Und dann gehe ich vorbei. Güte und Wahrheit gehen an dir vorbei, Mose. Siehe, es ist ein Ort bei mir, Vers 21, 2 Mose 33. Siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Es gibt einen Ort auf Golgatha. Da hat er einen Riss gemacht. Und dort können wir seine Herrlichkeit sehen. Da bereitet er uns dieses Geschenk der Begegnung vor. Mitten in der Wüste, außerhalb des Lagers. Und ich habe diesen Zug auch bei Jakob gesehen. Als Jakob einmal, wie man so sagt, Lunte gerochen hat, was die Herrlichkeit für ein Wert ist, da sucht er immer wieder diese Herrlichkeit und diese Begegnung mit der Ewigkeit. Das ist das ganze Leben Jakobs. Ich liebe diesen Mann so als Person in der Bibel. Ich lasse dich nicht. Du segnest mich. Er sieht über den Stab diese Herrlichkeit. Es kam mir so ein Anfang dieses Jahres, wie wurde mir dieser Vers so wichtig. Das war auch mein Gebet. Lass mich diesen 1, Epheser 1, denke ich, Vers 18. Da spricht der Apostel Paulus, Epheser 1, Vers 18. Ich lese vielleicht auch Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisset, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Das ist ein Anliegen im Gebet des Paulus, dass ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens. Erleuchtet an den Augen eures Herzens ist nichts anderes als Herrlichkeit Gottes in deinem Herzen, die dir aufstrahlt, die dir groß wird, die dein Traum wird. Was sollen wir in dieser Welt noch träumen? Sollen wir träumen, dass der Euro noch lange hält? Sollen wir träumen, dass der Islam ganz schön brav und ruhig wird? Sollen wir träumen, dass wir immer jünger werden und es uns immer besser geht? Das sind Albträume. Aber ich darf sagen, der Herr, der weiß, was wir brauchen. Der Herr, der weiß, was uns gut tut. Und es gibt nichts Schöneres, als mit dem Herrn durch die Wüste zu gehen. Wenn wir jetzt schon so viel über Musik gesprochen haben, lasst mich noch ein Lied, Vers von Frank Sinatra zitieren. Der hat dieses Lied My Way. Schröder wünschte es sich als letztes, bevor er ging. Ich lese jetzt die erste Übersetzung. Die letzte Strophe heißt es: Was ist ein Mensch? Was ist ein Mann? Was hat er denn schon? Wenn nicht sich selbst, so hat er nichts. Das zu sagen, was er wirklich fühlt, und nicht mit den Worten eines dessen, der kniet. Die Bilanz zeigt, ich habe einstecken müssen und ich habe es auf meine Weise getan. Ja, I did it my way. Ist das die Bilanz eines Lebens? Ich stehe aufrecht und nicht mit den Worten eines dessen, der kniet. Ich stehe aufrecht und sage, dass ich vieles einstecken habe müssen, aber ich tat es auf meine Weise. Arm, arm. Erste Strophe auf Englisch sagt er dann, also der Vorhang fällt, and now the end is near and so I face the final curtain. Das Ende ist nahe. Ich finde den Vorhang des Endes. Ich gehe jetzt hinter den Vorhang des Endes. Schwester, wir müssen alle einmal überlegen, wie werde ich hinter diesen Vorhang gehen? Willst du es auf deine Weise tun, nach deiner Theologie, so wie du denkst, dass du rüberkommst, deiner Selbstgerechtigkeit, mit deiner Sturheit als einer, der nicht knien will? Willst du es so tun, ohne Gott? Oder dürfen wir wie ein Mose enden? Er war so gut Freund mit Gott, dass der Herr ihn zu sich nahm. Ich wünschte, dass wir dieses Jahr wirklich uns beugen und sagen, Herr, ich will nicht auf meine Weise, ich will das tun. Ich gehe nicht, es sei denn, du gehst mit. Ich weiß um die Wüste, ich weiß um die Probleme, ich weiß um mein goldenes Kalb. Ich habe auch Ohrringe gegeben, ich habe auch herumgetanzt. Aber ich tue Buße, es tut mir leid. Der Tanz um das goldene Kalb möchten gerne so, wie wir es wollen, dem Herrn dienen. Auf unserem Morgen ist, Aaron sagt, morgen ist ein Fest für den Herrn, aber so, wie wir es denken, dass es gut ist. Und der Herr ist nicht einverstanden damit. Er möchte, dass wir es so tun, wie er es sagt. Weil er weiß am besten, was wir brauchen, und er weiß am besten, was für uns gut ist. Zum Schluss dachte ich noch, im Oktober hatten wir ein Familiengespräch. Ich habe es noch nie erzählt. Und wir haben 4 Söhne. Die sind auch in dem Alter so zwischen 18 und, wie viel hat er, 23, der Älteste. Oder mehr? Ja. Und das ist so richtig ein Alter, wo es hart hergeht. Und einer von unseren Söhnen, der hatte Pläne, die uns gar nicht gut schienen. Wir beteten, wir haben schwere Zeit durchgemacht. Und da war das so, im Oktober war das so schlimm, dass ich so eine Art Tagebuch schreibe ich ja immer wieder, so was mich besonders bewegt. Dass ich, irgendwie befällt mir eine Einsamkeit inmitten der Familie. Schon sagen, aber nicht sagen. Da sein, aber sie allein sein lassen. Um sich zu kümmern, aber sie in Ruhe zu lassen. Aber vor allem bist du schuld an allem, also ich. Wer das kennt, der kennt das. Es ist nicht leicht. Du kannst alles machen für die Kinder, aber die Entscheidung kannst du nicht abnehmen. Ja, ich hatte immer einen Spruch, den habe ich Ihnen oft vorgesagt. Ich sagte, das Schiff, das dem Steuer nicht gehorchen will, muss den Klippen gehorchen. Du kannst als Steuermann an dem Schiff lenken und sagen, pass auf, da ist eine Klippe. Wenn du schlau bist als Kind, dann hörst du auf den Weisungen des Vaters, aber in der Regel will man das Herausfordernde lieben und dann lässt man das Schiff ganz nah an die Klippen rangehen. Und Gnade Gott, wenn dann die Klippen zu ihnen reden. Und so war es auch. Wir hatten eine sehr schwere Zeit. Also gerade dieses Wochenende, ich weiß, es muss Mitte November, Oktober gewesen sein, war ich sehr traurig, sehr traurig. Und irgendwie muss ich sagen, eine Woche später kommt mein Sohn gerade dieser zu uns und sagt, Papa, ich möchte mich bekehren. Geschwister, es ist auf keinen Fall mein Verdienst. Das würde ich nie sagen. Und er ist dabei, er ist seit in Metzingen. Wir sind sehr froh darüber. Und ich will nur sagen, wir wollen einfach dieses immer wieder unserem Herrn bringen und sagen, Herr, du hast es in der Hand und ich gehe nicht ohne dich. Und ich, unlängst vor einer Woche oder so, sprachen wir mit ihm und sagten, was hat dich dann letztendlich bewogen? Ich hatte nicht die Worte, aber ich wollte auch so leben wie ihr. Ich sah, dass ihr etwas habt, was ich nicht hatte. Und ich verteidigte es mit aller Macht. Wo und wie willst du weitergehen? Willst du den Weg auf deine Art gehen oder willst du sagen, Herr, ich gehe nicht mit, bis du nicht mitgehst? Ich weiß, es ist Anfang des Jahres, es werden Vorsätze gefasst oder auch nicht gefasst, aber mir lag es am Herzen zu zeigen, wie wichtig und wie wertvoll es ist, zu wissen, dass der Herr mitgeht, genau in Zeiten, die stürmisch sind, und zu wissen, er ist da und er geht mit. Der Herr segne euch und gebe euch seinen Frieden und bringe euch ans Ziel und erleuchte eure Augen des Herzens. Amen.